Es ist Samstag, der 24. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute besprechen wir ein bisschen das, was sich so im Laufe der Woche angesammelt hat. Was gibt es denn noch zu besprechen, so im Reiche des Feuilletons, der Popkultur, der Gesellschaft? All dies kann man mit ihm natürlich ganz hervorragend, denn all diese Dinge und die unterschiedlichsten Emotionen, die verarbeitet er nicht nur als Podcaster und als Showtitan, sondern auch natürlich als Musiker. Das kann man jetzt wieder hören. Er hat ein neues Album draußen, über das wir auch gleich sprechen werden. Aber zunächst einmal sage ich einfach mal ganz schlicht und einfach, hallo Olli Schulz.
Hallo Micky Beisenherz, wie schön mal wieder bei dir in der Sendung zu sein. Das ist ja, inzwischen ein Dino-Podcast, einer der alten Sendungen, die es schon richtig lange gibt. Wer hätte das gedacht
beim ersten Mal? Ne, oder?
Als wir noch hier selber jeder seine Spur aufnehmen mussten mit dem Kassettenrekorder und das in mühseliger Kleinarbeit zusammengehäckselt wurde. Richtig. Inzwischen läuft das hier alles ganz anders.
Ja.
Ich freue mich, hier zu sein.
Als wir noch Papier-Spucke-Knüttel oben in die Kassette reingedrückt haben, damit wir sie überspielen können. Eine alte TKKG-Kassette haben wir genommen, um sie zu überspielen und da den ersten Podcast aufzunehmen.
So ist das. Genau, der findet sich jetzt im Podcast-Museum. Irgendwo in Berlin-Mitte.
Das ist richtig.
Ja.
Ja, mir ist
übrigens... Ganz kurz wollte ich nur sagen, du hast vollkommen recht, ich rede immer gerne über alles Mögliche, was in der Welt passiert, befinde mich aber, und deswegen bin ich auch ganz froh, hier zu sein, momentan in meiner Künstlerblase. Ich bin ja gerade auf Tour, habe nur ein paar Tage frei. Und das Schöne ist, auf Tour, da kriegt man nichts mit, da liest man keine aktuelle Tagespresse und ist auch den ganzen Tag schwer zu erreichen, was natürlich gelogen ist. Man geht einfach nicht ans Handy, aber man ist schwer zu erreichen, weil keiner, der nicht auf Tour geht, weiß gar nicht so richtig, was man den ganzen Tag auf Tour macht.
Mhm. Aber was machst du denn eigentlich auf Tour? Das finde ich jetzt interessant. Ich werfe mal kurz was ein. Also ich bin ja nun jetzt nicht so ein Tourkünstler wie du. Mhm. Aber wenn ich so diverse Städte bereise, ich gehe mal davon aus, das wird jetzt bei dir vielleicht jetzt nicht direkt deckungsgleich sein. Was ich gerne mache, ist, dass ich mal eine Runde joggen gehe in der jeweiligen Stadt. Auf die Art und Weise habe ich schon den Zauber sowohl von Städten wie Stuttgart als auch zum Beispiel Braunschweig entdeckt. Und Gott weiß, wie unfassbar schwer das eigentlich ist.
Absolut.
Das gilt wahrscheinlich jetzt nicht für dich.
Nee. Diese Phase hatte ich vor 8 Jahren, da bin ich mal eine Tour lang gejoggt. Da habe ich aber nach 3 Tagen so einen Muskelkater gehabt und irgendwie auch mir eine Zerrung geholt. Ich dachte, der Künstler muss sich schon, das ist gefährlich, weil ich bin noch nicht ausgelegt. Stimmt. Und dann habe ich damit aufgehört. Nee, momentan sieht es so aus, dass man relativ spät erst um 2 einschläft. Mhm. Ich schlafe ja noch im Nightliner mit der Crew, obwohl ich jedes Mal überlege, diese Tour mache ich im Hotel und fahre der Band hinterher. Aber dann ist irgendwie das Gefüge auseinander. Dann würde ich mich da so rausreißen und so eine extra Position einnehmen und wir sind ja schon, haben ja kommunistische Züge innerhalb der Band, deswegen geht das einfach nicht. Und
wie viele Leute reisen da mit?
17 sind wir jetzt momentan.
Ah, okay, okay.
In einem riesigen Bus, oben schläft man, unten sitzt man, plaudert die ganze Nacht, getrunken wird nicht mehr so viel. Allerdings sitzt man dann die ganze Zeit, hat dann doch ein bisschen Adrenalin oder einen Puls von der Show. Aha. Dann ist es 2, dann geht man so um 10 Uhr morgens, steht man aus diesem Bus schlecht verschlafen aus, holt sich ein Frühstück im Catering, dann überlegt man, in die Stadt zu gehen, dann legt man sich nochmal kurz wieder hin, klappt das Laptop auf und guckt so eine Serie, wie ich gerade, Yellowstone oder ähnliches.
Ja, ja.
1, 2 Folgen. Guck dann doch tatsächlich mal ein bisschen E-Mails und dann geht's auch schon zum Soundcheck irgendwann. Dann überlegt man zwischen Soundcheck und Showtime nochmal in die Stadt zu gehen. Macht man meistens nicht. Dümpelt so rum, liest ein Buch, versucht es, liest aber nur mehr als eine Seite, kriegt man nicht hin, weil irgendwas passiert immer bei 17 Leuten, wo man eine Meinung zu hat und da irgendwie mitreden will. Und dann ist schon wieder Showtime und so verplempert man die Tage. Es ist so ähnlich wie ein Tag im ICE, außer dass man abends belohnt wird mit einem großartigen Konzert.
Ja, oder mit einem wunderbaren Gespräch, ne, wie mit dir, weil ich habe ja heute sehr viel Zeit im ICE verbracht. Ich bin heute
Darauf
Morgen...
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ich bin um 7:09 Uhr mit der Bahn von Köln nach Hamburg gefahren, um dann um 13 Uhr meine Tochter aus der Grundschule abzuholen, nur um dann mit ihr um 15.30 Uhr wieder mit der Bahn von Hamburg nach NRW, nach Dortmund zu fahren, zu den Großeltern und der Restfamilie. Also ich habe, wie so oft, sehr viel Zeit in der Bahn verbracht. Und das Unfassbare ist geschehen. Ich bin innerhalb der letzten 36 Stunden 3-mal längere Strecken gefahren und ich war jedes Mal pünktlich. Also ich sollte jetzt anfangen, Lotto zu spielen.
Aber man
hört
wird
etwas Fürchterliches geschehen.
Ja, man hört von allen Seiten, dass die Bahn aber auch gerade wirklich am Image feilt und versucht,
da
einiges.
Ja.
unheimlich, in letzter Zeit unheimlich charismatische Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, die wirklich mit einem reden und ähnliches. Mhm. Ich merke, dass da irgendwie so eine Schulung stattgefunden hat.
Haben die ehemalige Musical-Darsteller möglicherweise jetzt einfach umgeschult, haben gesagt, pass auf, du kannst mit deinen Knien und der Hüfte auch nicht mehr so, aber wir schulen dich jetzt um auf besonders flashy Bahnpersonal.
Ja, ich glaube, ein paar von denen waren auch von Hamburg Dungeon jedenfalls, so waren sie jedenfalls aus, aber es ist Bewegung im Zug. Mhm. Also ich finde, diese Tage, die du auch da im Zug so verbringst, du bist natürlich die ganze Zeit am Laptop, bereitest Sendungen und Podcasts vor. Trotzdem finde ich, dafür, dass man so viel Zeit da verbringt, muss es noch diesen Event-Waggon geben, wo man sich reinsetzt zum Spielen, zum Plaudern und ein kleiner Roulette-Tisch für die gut Betuchten. Irgendwas muss die Bahn noch anbieten, was keine andere Bahn hat. Also wirklich, darüber... Also das würde wahrscheinlich noch mal einiges bringen. Kleines Casino, ähnliches. Naja, alles kleine Gedanken und Impulse, die mir gerade einfallen, während wir hier anfangen, jetzt mal über die Woche zu reden, Micky.
Der Trick der Woche.
Da lege ich dir jetzt gleich was hin. Ja. Nach Söder-Vorstoß. Und die Bild-Zeitung fragte ihre Leser und Leserinnen, welches Bundesland würden Sie abschaffen? Also es war so, dass Markus Söder unlängst über die verschuldeten Bundesländer, das Saarland und Bremen, gesprochen hat und sagte, naja, das ist ja eh alles ein bisschen teuer. Man könnte ja auch diverse Bundesländer zusammenlegen. Damals hat das schon mal Friedrich Merz zusammen mit Wolfgang Clement Anfang der 2010er auch schon mal angeregt und meinte, man könnte aus den 16 Bundesländern ja auch 8 machen. Also im Grunde genommen das alles ein bisschen gesund schrumpfen. Und diese Idee nimmt die Bild-Zeitung natürlich gerne auf.
Absolut.
Und fragt dann einfach ihre Leserinnen und Leser, welches Bundesland wollten Sie denn immer schon mal abschaffen? Und bevor ich jetzt gleich, ich kenne das Ergebnis nicht, dieses Votings, aber ich werde das natürlich gleich präsentieren.
Ich kenne es auch nicht, aber ich bin mir jetzt schon mal sicher, es ist wieder das Saarland dabei.
Ja,
weil das Saarland
natürlich.
Ist immer am Wackeln. Ja. Das Saarland kämpft wirklich wie so ein gallisches Dorf da wirklich um seine Existenz. Und es wird auf alle Fälle darauf hinauslaufen, wenn irgendein Politiker das mal durchringt, dann wird es soweit kommen, dass das Saarland aufgeben muss und wahrscheinlich wahrscheinlich an die Rheinland-Pfalz angeschlossen wird.
Rheinland-Pfalz, ne? Es gibt so Sachen, die werden zusammengelegt. Also wenn ich mal einen Vorschlag machen darf, alleine schon aufgrund der letzten Vorkommnisse, Niedersachsen ist ja das Bundesland von Oliver Pocher. Ich würde es wirklich komplett abschaffen, aber dann halt auch wirklich, also dass es komplett ausgegliedert wird. Das wäre
also
mein Vorschlag. Komplett halt einfach. Ne?
Das würde einen riesigen Flüchtlingsstrom geben dann aus Hannover. Ahnung. Ich möchte jetzt nicht zu sehr diesen Gedankengang weiterführen.
Nein, bitte nicht. Ne? Aber die Frage ist halt, also man kann natürlich welche zusammenlegen, klar. Also Bremen, Niedersachsen, das ist durchaus eine sinnvolle Angelegenheit. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vielleicht irgendwie zusammenlegen, auch im Sinne der Einheit, wäre da auch schön.
Schleswig-Holstein, ja, ich meine, das war ja auch der Grund 1866 für den Deutschen Krieg, glaube ich. Das war ja, dass sich Preußen und Österreich, also Deutschland, gekämpft haben um Schleswig-Holstein. Auch schon immer ein
Kann man sich auch nicht mehr vorstellen, ne?
Kann man sich auch nicht mehr vorstellen, wirklich nicht mehr.
Naja.
Ja, ich glaube, uns würde schon geholfen werden, wenn man die Ostbundesländer auf alle Fälle auf 2 aufteilen würde, in Gut und Böse.
Ach so. Also vielleicht warten wir nochmal ab, wie die Wahlen im Herbst ausgehen, um zu schauen, wer denn jetzt da den, so wie Aldi Nord und Süd, meinst du, so in Süd- und Nordkorea, haben wir dann quasi da jetzt so die Guten und die Bösen.
Läuft doch darauf, ich habe gerade auch Spiegel TV wieder den Bericht gesehen über die Proteste gegen, nicht Proteste, Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und das sind so tapfere Menschen, die es verdient haben, mehr in der, also wirklich jetzt, die wirklich da auch kämpfen müssen unter wirklich fiesen Bedingungen teilweise. Und manchmal ist es wirklich so ein Typ, der so einen Laden hat und der dann umringt ist von Idioten.
Ja.
Und diese Leute, die machen da echt, und ich finde, die müsste man, indem man die einfach einen Schutzraum gibt, dass man das aufteilt in Gut und Böse. Und die ganzen Arschlöcher sollen dann einen Teil davon kriegen. Und dann gucken wir erstmal weiter. Aber dann wissen wir, wo die gebündelt alle sind. Und dann können wir auch mal sehen, wie viel das wirklich sind. Ja?
So, ich mache jetzt mal den Test. Ich klicke jetzt mal ein Bundesland an, um dann auf das Voting-Ergebnis der Bild-Zeitung zu kommen. Ich sage jetzt mal, welches Bundesland wollten Sie schon immer abschaffen? Komm, wir sagen jetzt Bayern. So, pass auf.
Ja, ja.
Und? Ja, es ist natürlich Bayern.
Ist es wirklich?
Die Bildleser haben entschieden, 30% Bayern weit vorne. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Welt aus Sicht der Bildleserschaften. Die wollen natürlich Bayern abschaffen, klar. Auf Platz 2 ist Berlin. Nee, auf Platz 2 ist Bremen. Auf Platz 2 ist Bremen. Wahrscheinlich, weil Böhmermann aus Bremen kommt. Den hassen sie bei der BILD natürlich
auch. Das kann natürlich sein.
Das kann sehr gut
sein. Das sind auch manchmal ganz einfache Impulse und Gedanken, die die Leute in diese Richtung denken lassen. Ja,
ja. Ich bin überrascht, weil nur 5% Sachsen abschaffen wollen. Da hätte ich gedacht, dass da so ein ganz klassischer Ossi-Hass, der ja meistens ein Sachsen-Hass ist, dass der sich da, aber nee, dem ist nicht so. Also, ja. Und große Freude natürlich auch bei mir, mein Geburtsland Nordrhein-Westfalen, nur 1%. Das ist doch toll. Und für dich als Hamburger nur 2% wollen Hamburg. Weil Hamburg kennen sie natürlich alle als Touristen. Da waren sie mal in der Speicherstadt, da waren sie mal irgendwo, haben sie mal ein Fischbrötchen gegessen wie Olaf Scholz, dann wenn er Macron einlädt.
Und immer noch die Stadt mit den meisten Millionären in Deutschland. Und da will sich das keiner mit verscherzen. Ne? Das ist
da hast du natürlich, auch wieder recht. Also ich bin sehr glücklich, dass wir das an dieser Stelle schon mal geklärt haben. Das hilft ja auch immer so ein bisschen bei der Wahrheitsfindung.
Blattgold.
Rettet den Rasentraktor. Ein schöner Text in der Süddeutschen Zeitung von Gerhard Matzig zu dem Thema, dass die Ampel gerade die Zukunft des Bonsais unter den Wutgefährten der deutschen Gegenwart verhandelt. Wir Vorstadtfreaks rufen Finger weg vom Kultmäher. Es ist ja so, dass der rote Rasentraktor demnächst, also wie andere Gefährte auch, versicherungspflichtig wird. Bislang galt das ja nicht. Also man musste dieses Gefährt nicht versichern. Und Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, der hat gesagt, nee, komm, also so geht's ja nun nicht. Man muss also demnächst für Gabelstapler, Rasentraktoren und andere, Zitat, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, da muss man dann sich versichern.
Ne? Bist du so ein Ding schon mal gefahren?
Nein, es ist verwunderlich, also noch nie.
So ein Rasenmäher, auf dem man sitzt und durch den Garten, das ist ein gigantisches Gefühl.
Mein Freund Loffi besitzt so einen und der hat auch einen großen Garten, der braucht so einen auch. Und das hat ja auch was Meditatives.
Ohne zu viel aus meinem Privatleben preisgeben zu wollen. Mhm. Ich hatte vor, das ist schon viele Jahre her, eine Liaison mit einer Frau, die auf dem Land gewohnt hat und ein großes Gelände hatte, eine riesige Wiesen. Und sie hatte 2 Rasenmäher. Und wir haben uns dann nachmittags darauf gesetzt, auf diese Sitzrasenmäher und haben dann majestätisch da einfach, und das war ein unglaublich gutes Gefühl. Man fühlte sich verbunden mit allem, hat sich auch noch extra einen Blaumann dafür angezogen.
Ach wirklich? So richtig ins Ornat geschmissen.
Genau, danach war man total ölverschmiert, hat sich so angeguckt in der Scheune. Den Rest will ich jetzt nicht erzählen. Aber, nein, Quatsch, aber es ist tatsächlich so, dass ich das unfassbar befreiend finde. Ein ganz tolles Gerät und ich wünschte, ich hätte so viel Land, dass ich selber so einen hätte. Nachdem dann mit der Frau Schluss war, habe ich nie wieder dieses Gerät. Ich denke öfter an das Gerät als an die Frau, da bin ich ganz ehrlich, weil das so toll war, wenn man dann seine Kreise gezogen hat und seine Runden und das über Stunden hinweg gemacht hat. Außerdem erinnert mich das immer an den Film Der Rasenmähermann von David Lynch, den ich ja so wahnsinnig toll finde.
Okay. Ja.
Deswegen bin auch ich da, bin ich gerne jetzt die Stimme des kleinen Mannes und sag Finger weg vom Sitzrasenmäher, wirklich.
Der könnte dich aber theoretisch, ich dachte, weil du sagtest, erinnert mich an den Film, ich dachte jetzt, es erinnert dich an den Film The Straight Story von David Lynch
mit Richard Farnsworth,
wo der Mann die 400 Kilometer zurücklegt,
mit Harry Dean Stanton.
Der ist auch dabei, ne?
Der spielt am Ende den todkranken Bruder nämlich. Das ist ja, der taucht erst am Ende des Films auf.
Ja.
Und du hast vollkommen recht, der Rasenmähermann ist natürlich mit dem Jeff Fahey
Genau.
Und ist ein psychedelischer Pierce Brosnan, psychedelischer 90er Jahre. Da habe ich gerade
so eine ganz miese Stephen King-Verfilmung, wenn ich mich nicht irre. Stephen King-Verfilmung ist ja fast Tautologie, muss man sagen.
Es ist immer das gleiche Thema. Es ist immer eine Stadt, wo was Böses passiert. Und es ist immer die leere Atmosphäre. Ich frage mich, ob die Regisseure auch dazu getrimmt werden, die alle gleich schlecht zu drehen, diese Filme. Aber das sollten wir in unserem großen Film-Podcast, den wir bald machen, Micky, mal besprechen. Ne?
Oh, das wäre doch nochmal was, oder? Das ist also aus der Kategorie Podcast, die Welt wirklich nicht mehr gebraucht hat, aber die Idee finde ich trotzdem sehr reizvoll.
Ja, ich denke ja, zusammen Film gucken mit den Leuten und dann ab und zu auf Stopp drücken, das machen jetzt Leute auf YouTube, das ist glaube ich das, ich weiß nicht, ob es das neue Ding ist, aber sehe ich öfter, dass wir sagen, komm, wir schauen uns zusammen jetzt das Konzert an, aber da muss man ja auch eine Persönlichkeit sein, da müssen wir noch ein bisschen beim Image feilen, dass die Leute wirklich da dranbleiben, wenn wir uns mit denen zusammen Film angucken.
Ja, da muss tatsächlich noch ein bisschen was passieren.
Gesichtstattoos.
Ja, ich liebe ja die freiwillige Filmkontrolle vom Rolling Stone mit Arne Wielander und Sasa Niasseri. Mhm. Ich liebe es wirklich, wie sie über Filme sprechen. Ich finde das hoch unterhaltsam. Ich mag die Kombi von den beiden wahnsinnig gern. Und man erfährt doch immer noch mal eine ganze Menge so Nerdwissen. Aber sie präsentieren es so unprätentiös. Also,
ja, so, mag ich auch so gerne. Sehr trocken, ja, und sehr, sehr gutes Wissen. Ja.
Total. Ja, da, man kann davon dann doch sehr zehren. Ich habe übrigens den Aufsitzmäher, den Rasentraktor auch immer mit ganz großer Bewunderung und auch ein bisschen Neid verfolgt. Ich musste hier zu Hause in meinen jungen Teenagerjahren immer den Rasen mähen, und der Rasen vor meinem Elternhaus, der ist jetzt auch nicht klein, aber zu klein, dass es einen Aufsitz Rasenmäher gerechtfertigt hätte. Und als wir dann immer im Urlaub waren in Schleswig-Holstein, in Klingberg, auf dem Gut Garkau, da hatten die eine riesige Wiese, und da ist dann der Besitzer immer mit dem Aufsitzmäher, hat er seine Runden gedreht, so meditativ. Und ich
habe immer neidisch rüber geguckt.
Voll, ich dachte, sowas brauchen wir für zu Hause. Was wären das für Samstagnachmittage, wenn ich den hätte?
Ich würde mal sagen, Sitzrasenmäher ist der Jetski des kleinen Mannes.
Oh, wie toll. Ja, sehr gut. Ja, total. Ah, wie schön.
Das Kleingedruckte.
Regisseur Sam Mendes kündigt 4 Beatles-Filme an. Der NDR ist nicht der Einzige, der darüber berichtet, aber das ist schon eine interessante Meldung, denn für 2027 ist der Kinostart geplant, und Sam Mendes will 4 Filme erzählen, jeweils aus der Sicht eines der 4 Musiker. Und das stelle ich mir schon sehr interessant vor, denn diese 4
ganz schön
Musiker waren ja doch
Projekt, ne?
Sehr unterschiedlich in ihrem Wesen. Und ich glaube, die Beatles aus der Perspektive von Ringo Starr sind auch eine völlig andere Band als aus der Perspektive beispielsweise von Paul McCartney.
Richtig, und dazu kommt noch mal, in welchem Zeitphase. Ich meine, John Lennon war ja auch in Phasen, in denen er sich mit den Drogen, LSD oder auch anderen Drogen, ziemlich intensiv auseinandergesetzt hat.
Ja.
Dann wiederum aber auch ganz nüchterne Phasen hatte oder sehr alkoholgetränkte Phasen mit nicht Harry Dean Stanton, dem Harry Nielsen, das war ja sein Saufkumpel.
Ah, ja.
Da gab es ja dieses angebliche Endless Weekend oder wie es hieß. Mhm. Und ähnliche Sachen wären da auch noch interessant. Ich finde es auf alle Fälle ein ziemlich anspruchsvolles Projekt. Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, vor allem als so ein geiler Regisseur wie Sam Mendes, der hat ja viele tolle Sachen gemacht.
Ja, der die Bond-Filme nochmal ein bisschen revitalisiert auf seine Art.
Total. Aber jetzt nach dieser langen 4 Stunden Peter Jackson-Doku und nach dieser Rick Rubin-Geschichte nochmal jetzt eine weitere Sache, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt erstmal gerade genug von den Beatles. Ich freue mich, wenn ein paar Jahre es wieder weitergeht, und wahrscheinlich kommen die Filme auch zur richtigen Zeit. Jetzt gerade habe ich echt genug neue Informationen durch diese ganzen, und auch diesen Song, den ich übrigens sehr gut fand, der da mit künstlicher Intelligenz zu Ende geführt wurde. Der wäre wirklich sehr rührend.
Now and Then. Ja.
Now and Then. Fast eher schon ein John Lennon-Song als ein Beatles-Song, finde ich.
Und, ja, stimmt.
Ich bin gespannt, ob man da Lust zu hat. Das kann auch wieder ein Riesenflop werden, oder es wird natürlich auch so gepusht. Dann gibt's das dann nur auf Disney. Ich weiß gar nicht mehr. Woran erkennt man noch den Erfolg eines Filmes? Dass die Streaming-Zahlen hoch waren oder sonst was? Ich bin da.
Ja, das hängt natürlich ein bisschen von der Plattform ab, ne? Also wenn du noch klassische Kinovermarktung hast, die ja post-Corona glücklicherweise wieder geht, dann hast du natürlich richtig Box-Office. Bei den Streaming-Anbietern ist das ja immer ein bisschen schwer zu sagen, weil sie so wahnsinnig intransparent mit ihren Zahlen sind.
Ja.
Was ich mit einer gewissen, Verwunderung würde, mit Erstaunen zur Kenntnis genommen habe, war, dass Mission Impossible 7 gar nicht so erfolgreich war, dass der Film in Anführungsstrichen nur $550 Millionen eingenommen hat oder so, was sich also auch nur so gerade eben gerechnet hat. Das hätte ich nicht gedacht.
Das ist aber auch, man ist abgefrühstückt von diesen ganzen Franchise-Unternehmen oder diesen ganzen Fortsetzungen. Ich habe da auch den Überblick verloren. Muss man den 6. kennen, um den 7. zu sehen? Allein diese Frage beschäftigt mich zu lange, um mir den Film dann auch noch anzugucken. Deswegen, also ist das irgendwie, bin ich da raus. Ich habe dann auch nicht, dann gibt es Jack Reacher doch auch noch 2 Teile, gibt es ja auch noch einen 3. zwischendurch Top Gun. Also Tom Cruise arbeitet ja hart daran, unsterblich zu sein und ein zeitloser Typ zu sein mit jedem Film. Und ich habe Phasen, da will ich nichts anderes als so einen Film sehen. Aber diese Phasen werden, umso älter ich werde, immer seltener. Dass ich denke, ich gucke tatsächlich auf Amazon Prime mir lieber so einen Lino Ventura 70er Jahre Film oder der Maulwurf oder irgend so eine andere Geschichte an
und merke,
was das für tolle Filme sind, die ich früher, da hätte ich mich jagen können in meinen 20ern mit französischen Autorenkino oder Agentenfilm, der jetzt kein amerikanisches Siegel hatte, sondern wirklich aus Europa kam. Und da habe ich eine Menge nachzuholen. Über Jahre hinweg mag ich das ganz gerne, da abends auf Amazon Prime irgendwie zu gucken. Da suche ich mir irgendeinen Schauspieler aus, zum Beispiel Lino Ventura oder ähnliches, ja, und suche mir dann so einen Film aus von 1968. Den gibt es auch noch kostenlos. Dann gucke ich den und habe damit mehr Spaß als mit dem Mission Impossible 7.
Das kann ich so gut nachvollziehen. Aber es gibt ja eigentlich auch nur noch so zwei Denkschulen im Kino, was irgendwie auch logisch ist. Also du hast entweder dieses IMAX-Kino, also diese ganzen Marvel- und DC-Geschichten, Mission Impossible würde ich auch mit reinzählen. Und auf der anderen Seite Filme wie The Holdovers zum Beispiel oder von mir aus auch eine deutsche Produktion, Das Lehrerzimmer. Also so klassisches, dann würde man eher sagen Autorenkino, ein Film, in dem das Drehbuch das einzige Pfund ist und nicht irgendwie das 80-köpfige CGI-Team. Das sind dann so Filme, die ich mir dann auch mittlerweile viel lieber ansehe. Mag wirklich eine Altersfrage sein. Klar, möglich, ja, aber ich bin auch wahnsinnig gelangweilt von den anderen Sachen.
Ich habe genug Explosionen und Actionfilme und da kann auch kein neuer Schauspieler nochmal wie Jackie Chan mich in den 90ern oder Nullerjahren begeistert hat mit seinen Filmen. Das ist auch alles durch. Das hat alles seine Zeit gehabt und auch in der Retrospektive, also zurückgewandt, sich das jetzt anzugucken. Ab und zu gibt es ja mal so Phantomkommando oder so ein Rotz, den man damals geil fand oder Invasion USA mit Chuck Norris. Ja. Und dann denkt man so, krass, da hast du echt 3 Tage bei der Videothek angerufen, weil du unbedingt, weil der war immer nur 8-mal da und du wolltest ihn unbedingt sehen und hast dann echt angerufen, hast versucht dann irgendwie eine Freundschaft zu dem Videothekar aufzubauen und den Film zu kriegen. Und jetzt auf einmal.
Ey, bei der Gelegenheit, ne, wo du es gerade sagst, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, ist es nicht auch ein bisschen traurig, dass junge Männer irgendwo so zwischen 16 und 19 überhaupt nicht mehr durch dieses, wie soll ich sagen, das schamvolle Nadelöhr gehen müssen, dass sie in der 18er Abteilung einer Videothek stundenlang herumstreunern, bis sie endlich dazukommen, sich den pornografischen Film auszuleihen. Und in dem Moment, wo sie sich ein Herz gefasst haben, wechselt vorne an der Kasse das Personal und die Frau ist
da. Und die schöne Frau ist da, die gerade die 18-Jährige, die eigentlich Praktikum da macht. Und du
ist
musst
das
dann
nicht
den
schade? So eine Erfahrung, dass man das nicht mehr,
Mickey,
dass man nicht mehr durch muss.
Wenn es nur das wäre. Das sind ja ganz viele so eine Sachen, durch die wir. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Ich war im Fußballverein und die D-Jugend musste auf alle Fälle in die Gemeinschaftsdusche mit der A-Jugend, wenn die gleichzeitig Training hatte, nach dem Training und an der körperlichen Physik, also in allem, in der Größe und so, dann mit den Größeren unter der Dusche und all so eine Sachen, wie viel Angst man hatte, dass da wieder der verrückte Heiner irgendwie schon angefangen hat, sein Handtuch so zu zwirbeln und nass zu machen. Um auf allen Ärschen irgendwie derbe da so den Zorn zu machen. Also da waren härteste Sachen und ich glaube, das wird heute auch alles ganz anders gehandhabt. Da sind wir durch die Hölle gegangen, ja.
Da bleiben wir doch mal bei solchen Praktiken, die du möglicherweise noch ganz woanders angewandt hast.
Die unbequeme Meinung.
Den Zivildienst sollte man unbedingt wieder einführen, sagt ein gewisser Olli Schulz dem Tageblatt, beziehungsweise das Tageblatt hat es zitiert, wie viele andere Zeitungen auch. Olli Schulz ist ein ebenso guter Beobachter wie Geschichtenerzähler. Im Interview spricht der gebürtige Hamburger offen über sich, seine Songs, seine Karriere und ist dabei kaum zu stoppen. Also ich weiß nicht, was du noch alles in diesem Interview erzählt hast, aber der Satz, den Zivildienst sollte man unbedingt wieder einführen, der hat mich natürlich, wie sagt man heutzutage, getriggert, im besten aller Sinne, weil, und das gefällt uns ja immer am besten, das ist natürlich zu 100% auch meine Meinung.
Ja,
verpflichtend,
da bist du auch
natürlich. Verpflichtend, ne? Ist ja
verpflichtend.
Klar.
Ich finde das wirklich, das war eine ganz prägende Zeit für mich, das zu machen in der Sozialstation St. Pauli mit dem Fahrrad jeden Tag. Alten Leute, ich hätte jeden Tag eine andere Aufgabe gehabt und es war wahnsinnig toll. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und hat mich erst zu einem sozialen Menschen gemacht. Mhm. Ich war auch ich habe das alles nicht so gelernt, also als Jugendlicher oder sonst was und habe da zum ersten Mal ein paar Sachen gecheckt fürs Leben, die sehr einprägsam war. Ich muss immer noch an diese Menschen denken, an jeden Donnerstag, an diesem Arzt im Rollstuhl, mit dem ich Schach gespielt habe und vor war ich für ihn einkaufen oder ähnliche Sachen. Also
ja, genau.
Es gibt ja verschiedene Sachen. Ich musste dann da leider, ich bin dann rausgeschmissen worden, das muss man da aber auch sagen, weil ich einmal...
Und jetzt eine gute Pointe dieser Geschichte, das Twist.
Ja, stimmt. Ich bin dann später in eine Behindertenwohngruppe gekommen und musste dann noch,
Als Zivi oder?
Als Zivi auch, ja. Okay. Ja, komm, den kannst du dich nicht ersparen. Nee,
kommt die Big Lady.
Auf alle Fälle ist es so, dass ich einmal bei einer Oma, die sehr streng war, nicht das Geld abgezählt habe. Und das ging nicht. Und dann hat mich der Chef, der Martin, das weiß ich noch genau, rausgeschmissen, meinte, ja, du bist ein super Typ, du machst das auch, die Leute mögen dich, aber die hat sich jetzt zweimal beschwert, weil du das Geld nur so auf den Küchentisch geknallt hast und ihr nicht vorher abgezählt hast. Ich muss dich leider rausschmeißen. Und er hatte wohl auch immer ein bisschen Druck. Dann bin ich aber in eine Behindertenwohngruppe gekommen, in der als Pfleger, kann ich auch kurz erzählen, Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen als Pfleger gearbeitet hat.
Ach, das, ja,
das war dann wiederum ein ganz, und ich war damals glühender Deutschpunk-Fan und vor allem auch von den Zitronen-Fan. Er hat wahrscheinlich jetzt da ankam, gedacht, er hat sich gedacht, ach du Scheiße, der jetzt hier, ey. Aber nee, aber das war auf alle Fälle eine prägende Zeit. Ja. Da habe ich dann auch eine sehr gute Zeit gehabt. Und ich glaube, ganz viele Kids, vor allem Jungs, ich weiß es, sage ich mal, die ihre Zeit wichsen vom Rechner immer noch verbringen. Ich glaube, das ist ein zeitloses Klischee, was es immer noch gibt. Die werden einfach gut bedient sein, wenn die da mal rauskommen und einfach mit Menschen, die mit denen sie nichts zu tun haben, irgendwie konfrontiert werden und für die was machen müssen. Es ist eine Schule des Lebens. Das müssten wir wieder einführen. Da bin ich total dafür.
Sehe ich auch so. Also das Gegenargument ist ja dann das Erste, was kommt, ist, ja, dann erzählen dann immer solche Typen wie du und ich, ja, das war früher ganz toll und das hat mir auch nicht geschadet und so. Ja, aber die Wahrheit ist, ich habe noch kein echtes Gegenargument gehört, was dagegen spricht, das zu machen. Dann kommt der Satz, das ist Ausbeutung von Leuten, die gerade aus der Schule sind, wo du sagst, das ist ja völliger Quatsch. Also das Geld, was ich damals im Zivildienst bekommen habe, als gerade eben abgeschlossener Schüler, war ehrliches und sehr gutes Geld. Und dann kommt das faule Argument.
Ja,
1200 waren es, glaube ich. Weiß ich, du hast oder vielleicht 1800 gekriegt, aber es war auf jeden Fall ein Höllengeld. Ein Höllengeld für einen Schüler.
Voll.
Und dann dieses Argument, was ja auch super low ist, zu sagen, ja, die sollen dann Pflegepersonal ersetzen auf Kosten der Schüler. Nein, natürlich nicht. Die sollen ja, die kommen ja zusätzlich zu dem Pflegepersonal, was es gibt und was natürlich sowieso immer weniger wird. Das ist ja eine Ergänzung, ist ja nicht ein Ersatz für geschultes Pflegepersonal. Aber genau das, was du und ich auch gemacht haben, für alte Leute einkaufen, die besuchen, sich um Sozialschwache zu kümmern, um Behinderte, all das kannst du natürlich machen. Und es ist für manche junge Menschen die letzte Gelegenheit, womöglich im Leben nochmal mit der Wirklichkeit in Kontakt zu kommen, bevor sie dann in ein völlig anderes Leben entlassen werden, indem sie mit diesen Teilen der Gesellschaft nie wieder in Berührung kommen, bevor sie irgendwann selber ein solcher Teil der Gesellschaft werden, wenn sie über 80 sind oder vielleicht irgendwie abgerutscht. Was weiß ich, keine Ahnung.
Meine erste Aufgabe, Micky, fällt mir gerade noch ein bei der Sozialstation. Ich hatte ein autistisches Kind und ich habe ja kein Abi gemacht. Ich habe nach der 12. Klasse bin ich abgegangen. Und dann war das so, habe ich direkt danach Zivildienst gemacht und musste morgens um 8 Uhr oder 7.30 Uhr ein Kind mit autistischen, wie sagt man das, krank, die Autistin ist einfach, die musste ich morgens in die Schule bringen, sie in die Hand nehmen und sie war, konnte sehr schlecht nur sehen, hatte also gehandicapt gewesen mit vielen verschiedenen Sachen und dann triffst du deine Klassenkameraden, die in der 13. Klasse sind und gerade ihr Abi machen und du bist da mit diesem Mädchen, das hat mich ja auch echt, ich habe mich am Anfang, am ersten Tag, habe ich gedacht, oh Gott, muss ich mich jetzt schämen, ist das hier und war so unsicher, ich war einfach ein 18, 19-jähriger unsicherer Typ, so der sich auch für viel so geschämt hat, noch ein Spätpubertierender war, glaube ich, auch so, ne?
Ja.
Und dann habe ich mir aber auch gedacht, so scheiß doch der Hund drauf, was die Leute denken und stand da dann mit ihr. Und dann kam Katrin zu mir. Katrin, die eigentlich immer sich für was Besseres gehalten hat und hat dann irgendwann gesagt, dass sie das ganz toll findet, dass ich das mache und so.
So.
Und habe ich voll Respekt geerntet nämlich und bin über meinen Schatten gesprungen. Und so eine Gefühle, meine ich, die du hast und du,
ja.
Also du, das ist so ähnlich wie in die Dusche mit den großen Jungs rein zu müssen, aber ins Leben reingehen und so Sachen mit Sachen konfrontiert werden, die nicht immer schön sind oder sonst was. Egal. So, ja, haben wir schön ausführlich geredet über den Zivildienst. Vielleicht war das eine gute Werbung.
Fun Fact des Tages.
Jetzt kommt auch so eine Art Zivildienst oder irgendwas, was vielleicht auch nicht immer nur schön ist. Die Passion. Die Besetzung füllt sich, Traumschiffstar und GZSZ-Schauspieler auch dabei. Die Münchner TZ jubelt. Olli, du bist ein großer Freund von Musik. Du bist ein großer Fan und ein großer, also ein großer Meister des Performativen. Da hast du natürlich gejubelt, als du zuerst hörtest, dass die Passion in diesem Jahr wieder bei RTL aufgeführt wird, zu Ostern. Und als du dann von der Besetzung hörtest, als du wusstest, Alexander Klavs ist nicht mehr dabei, aber er wird ersetzt durch Ben Blümel als Jesus und Jimmy Blue Ochsenknecht spielt den Judas, da gehe ich fest davon aus, da wirst du wahrscheinlich bei dir zu Hause eine Kerze angezündet haben und wirst gedacht haben, das ist mein RTL.
Und ich habe mich gefragt, warum Jimmy Blue in der dritten Staffel von Die Ochsenknechts nicht dabei ist. Natürlich nicht. Der hat sich zurückgezogen und auf seine Rolle vorbereitet.
Er war schon Judas bei den Ochsenknechts. Für Natascha Ochsenknecht ist er bereits schon seit einiger Zeit Judas.
Ich weiß, da gibt es gerade große Verwerfung, glaube ich, innerhalb der Familie. Aber wahrscheinlich hat er sich ins Himalaya-Gebirge zurückgezogen und hat sich auf die Rolle des Judas vorbereitet. Ich weiß nicht, was die ganze Scheiße soll, Micky. Aber da muss einer oben bei RTL in der Chefetage sitzen und denken, ey, die Moslems, die feiern hier immer so ihre Religion. Wir Christen müssen auch mal wieder was Geiles machen. Komm. Also ernsthaft, ich glaube, mit so einfachen Gedanken sind da Leute rangegangen. Komm, wir sind doch auch Christen. Wir müssen auch mal was entgegensetzen.
Wir müssen auch mal unser Ding haben, ne?
Wir müssen auch mal wieder ein Ding. Und wenn wir RTL hier die Möglichkeit haben, mit hochklassifizierten Schauspielern irgendwie so ein Feuerwerk abzuzünden, dann sind wir doch dabei.
Na hallo, hier Francis Fulton Smith. ZDF-Star von Familie, ne? Dr. Kleist, Traumschiff. Er hat sogar auch mal Franz Josef Strauß gespielt. Wahrscheinlich ist das seine Befähigung gewesen, jetzt den Pontius Pilatus zu geben. Denn man weiß ja, also wenn einer für Recht und Ordnung war und strenge Gesetzestreue, dann war es Franz Josef Strauß. Und da wird man gesagt haben, das ist unser Mann. Fantastisch.
Die Wege der Schauspielerei sind unergründlich. Ich hätte auch nie gedacht, dass Heinz Hönig mal im Dschungelcamp landet. Das war für mich ein ernstzunehmender Charakterdarsteller, von dem ich dachte, irgendwann war der ja weg, aber der hat ja viele Filme, nicht nur das Boot gemacht, der hat auch Die Katze mit Ralf Richter als Ganovenpärchen. Starker Film von Dominik Graf.
Die Katze mit Götz-George? Ach, was da war? Heinz Hönig auch dabei? Ach, toll.
Da war er einer der hypercholerischen Geiselnehmer, zusammen mit Ralf Richter, wie gesagt, als du und Gudrun Landgräber als Geliebte von Götz-George.
Sag mal, Heinz Hönig, ne, wo du es gerade sagst, Die Katze, das war ja einer der wenigen wirklich guten deutschen Action-Thriller, kann man ja fast sagen. So ein bisschen das deutsche Heat, möchte man fast sagen, ne? So,
und sehr gutes Pip.
Und ist Heinz Hönig noch der deutsche Tom Sizemore gewesen, so als Typ? So ein bisschen, was davon, oder?
Ja, der deutsche Tom Sizemore. Nur, dass Heinz Hönig hoffentlich nie zum Crack gegriffen hat, im Gegensatz zu Tom Sizemore, den habe ich mal in so einer Celebrity Rehab Staffel gesehen und war auch einer von diesen Schauspielern, wo man immer dachte, geiler Nebencharakter, so ein Kant, so wie Michael Madsen, so ein Typ, den man noch braucht für einen guten Film, der dann so zwei, dreimal durchs Bild läuft, wo man denkt, geil, dass er auch noch dabei ist. Mhm. So einer war das. Und Heinz Hönig habe ich auch in diese Richtung geschätzt.
Aber der ist milde, der ist altersmilde geworden, man hat das richtig gemerkt. Der ist, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, ist gegen altersmilde ist ja zunächst einmal überhaupt nichts einzuwenden, aber so die Rolle des Villain im Dschungel konnte er einfach aufgrund einer gewissen Kraftlosigkeit und möglicherweise auch eines zu hohen Östrogenspiegels dann auch nicht mehr geben.
Die fallen im Dschungel fallen sie alle zusammen. Ich erinnere mich an Gunter Gabriel, aber mein Gott, das sind jetzt die ganzen Geschichten, über die brauchen wir nicht zu reden. Na okay.
Aber Olli, was hast du denn mit Gunter Gabriel zu tun?
Immer noch viel im Keller von ihm rumliegen, kann man sagen. Vielleicht mache ich hier irgendwann nochmal ein kleines Gunter Gabriel Museum auf.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Naja, also du bist ja auch dem Fußball zugeneigt, Olli. Du schuldest uns in diesem Jahr natürlich noch eine kultige EM-Hymne und möglicherweise hat diese Meldung dich beflügelt, denn Toni Kroos ist zurück beim DFB. Also er wird am 23. und am 26. März gegen Frankreich und die Niederlande schon dabei sein. Wie sehr hat dich diese Meldung elektrisiert?
Geht so. Ich freue mich, dass er dabei ist, weil es einfach ein fantastischer Spieler ist. Mhm. Das muss man, also ich finde, es ist ein toller Spieler. Und wenn diese Mannschaft eins braucht jetzt gerade, sind es erfahrene Spieler, die schon echt Wettkampferfahrung haben und ähnliches. Ich habe gerade keinen Überblick, was die Nationalmannschaft angeht. Ich habe generell, was den deutschen Fußball angeht. Ich könnte jetzt ein langes Pamphlet halten hier. Ist vielleicht die falsche Sendung, aber mich macht das fix und fertig, dass du in Deutschland Fußball nicht mehr gucken kannst, ohne mindestens 2 Abonnements bei irgendwelchen Streaming-Riesen zu haben. Die aber die NFL an jeder Ecke hinterhergeschmissen bekommst und dir die Scheiße angucken sollst. Ey, wir haben keinen Bock da drauf, ganz ehrlich. Hau ab damit, mit dieser. Die sind auch schon abgehauen hier, der Icke und so, der Blonde, die sind noch gar nicht mehr dabei. Die machen doch jetzt auch eine andere Sportart, Dart oder so. Die haben sich da auch alle umorientiert.
Weil er es einfach auch nicht mehr sehen konnte. Weil er gesagt hat, diese ganze NFL, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich mache es in Darts oder Curling oder so.
Genau, und, ja. Und jetzt, und RTL, die haben das, ich meine, dich muss das doch genervt haben. Das wollte ich sowieso mal kurz mit dir besprechen.
Ja,
dass
bitte.
Das Dschungelcamp so stark gekürzt wurde wegen diesen NFL-Kack. Mhm. Da wegen zweimal war das doch der Fall, dass da irgendwelche Spiele übertragen worden sind.
Und jetzt, da möchte ich dir, so gut es eben geht, aufrichtig antworten. Also im Sinne der Quote ist das natürlich nicht so gut, weil das Dschungelcamp natürlich gerade auf Strecke ja auch eine hervorragende Quote gemacht hat.
Ja.
Und auf so einem Premium-Sendeplatz am Sonntagabend, dass man da nur so eine knappe Stunde machen darf, das ist natürlich zunächst einmal richtige Kacke. Was aber positiv natürlich aus Sicht des Autorenhandwerks zu bemerken ist, ist, dass wir natürlich mal einen vergleichsweise kurzen Arbeitstag hatten. Weil das Schreiben einer Sendung, die nur 45 Minuten dauert, ist natürlich bedeutend entspannter als das nahezu unablässige Schreiben von Sendungen, die immer 2,5 Stunden dauern. Ne? Man muss da ja auch mal ein Stück weit auch mal praktisch denken, dass man einmal kurz mal durchschnaufen kann.
Hoch auf die NFL
an dieser Stelle.
Das sei euch allen gegönnt, dass ihr eine kleine Pause machen könnt. Nee, nichtsdestotrotz wird das einen so gerade so auf. Also ich kenne nur so Olli Pocher, der fliegt zum Super Bowl, weißt du?
Ja.
Der findet das geil.
Sollen Leute, und danach noch im Hardrock-Café in Las Vegas aufzutreten, im Nebenraum.
Ja.
So, also kurz vor Krümel Stadel.
Ich finde das auf alle Fälle so, da sieht man so wieder, was für eine Macht Kapitalismus hat, dass einem wirklich so ein Sport eigentlich aufgedrängt wird. So, wir werden jetzt mal einen anderen Sport gut finden. Also, und das wird jetzt auch gemacht. Mhm. Und das wird so lange durchgearbeitet, bis das auch einen großen Teil von Leuten gibt, die das dann irgendwie.
Es funktioniert aber tatsächlich auch ganz gut, ne? Also, es wird ja in Deutschland, NFL recht gut angenommen. Mhm. Und das ist auch eine Schuld des Fußballs. Und natürlich zuvorderst des FC Bayern München, der halt einfach 11-mal am Stück Meister wird, wobei wir beide ja wissen, das ist ja gar nicht die Schuld der Bayern, sondern es ist natürlich in erster Linie die Schuld der unglaublich dämlichen Konkurrenz in der Bundesliga, die einfach zu blöd sind, die Schwäche der Bayern auszunutzen. Aber das mal nur so als kleiner Seitenaspekt.
Ja, natürlich, so ist das gewesen. Darüber machen wir auch nochmal eine Sondersendung, wenn das
so weiter ausufert. Darüber machen wir mal eine Sondersendung. Pass auf, dann kommen wir mal ganz kurz, wenn uns die Gegenwart jetzt schon nicht so elektrisiert, dann blicken wir doch mal ganz kurz in die Vergangenheit.
Das hat mich traurig gemacht.
Der mit den Füßen sprach, ein ganz toller Text von Christoph Knär zum Tod von Andi Brehme in der Süddeutschen Zeitung. Ja. Andreas Brehme hat im Juli 1990 einen Elfmeter verwandelt, der nicht nur Deutschland zum Weltmeister machte, sondern auch das passende Tor zur deutschen Einheit war. Nachruf auf einen Fußballer, der sich zum Glück nicht entscheiden musste, welcher Fuß sein besserer war. Und dann schreibt er unter anderem wirklich diesen tollen Absatz: Unter Fußballern wird ja manchmal gespottet, dass ein Kollege ja gar keinen stärkeren Fuß habe. Frei übersetzt heißt das auch: Ach, der Blinde, hört, der kann's eh nicht, egal mit welchem Ochsen er an den Ball hinhaut, ja. Auch über Brehme ließ sich sagen, dass er keinen stärkeren Fuß hatte, aber in seinem Falle wäre dies das größte Kompliment, das sich in der Fußballgeschichte vergeben lässt. Brehme hatte einen herausragenden linken und einen herausragenden rechten Fuß. Und soweit man weiß, war kein Fuß neidisch auf den anderen, obwohl man den linken nie gefragt hat, wie es ihm damit ging, dass der rechte dann diesen Elfmeter im WM-Finale geschossen hat. Ist doch toll.
Ach, das war noch ein Typ, der aus der zweiten Reihe abgezogen hat.
Ja.
Ich erinnere mich an viele Tore von dem, so da, mitten in Winkel, Freistoßtore. Das war schon seine Spezialität.
Absolut.
Und war nicht eigentlich Abwehrspieler?
Ja. Er war einer dieser ganz wenigen, die sowohl auf der linken als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden konnten im Verein, wie auch eben in der Nationalmannschaft, was eigentlich später nur noch Philipp Lahm beherrscht hatte.
Ich glaube, er hatte den Posten von, lass mich vielleicht lüge ich auch, von Hans-Peter Briegel geerbt in der Nationalmannschaft. Er war, glaube ich, an dem Posten, wo Briegel früher war. Aber das ist, irgendwas habe ich da sowas läuten.
Aber deutlich versierter natürlich als Briegel, weil Briegel war ja in erster Linie Leichtathlet.
Zehnkämpfer,
ne?
Oder
ja,
so.
Ja, genau. Genau, Zehnkämpfer und Brehme ja technisch extrem versiert.
Total.
Oder wie er selber gesagt hat, technisch sehr serviert. Also ein herausragender Spieler, international Karriere gemacht, bei Inter Mailand gespielt. Also wirklich ein absoluter Ausnahmespieler. Ich meine, gerade für dich so aus Hamburg-Barnbek kommen, das muss doch alleine schon dein Herz berühren, oder?
Ich habe ihn kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob das war beim HSV hat er nie gespielt. Aber er war, glaube ich, trotzdem da. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, auf alle Fälle sind wir uns einmal über den Weg gelaufen. Vor ungefähr 12 Jahren habe ich beim moderiert oder einen Einspieler gemacht, 125 Jahre HSV.
Ach,
und dann
toll.
War da noch der Bus der Legenden und dann bin ich da mit Horst Rubisch und ähnlichen Kalibern durch die Gegend gefahren und sollte mal ganz kurz einen witzigen Einspieler machen. Und du weißt, wie das ist mit Jörg Butt war dabei, Thomas von Hesen und ähnliche Leute. Und du solltest dann so ganz witzig als lustiger Moderator mit denen da durch den neuen HSV-Bus, der gerade eingeweiht wurde mit der Fahrt, laufen und solltest mit denen so Witze machen. Und halte das Mikro als erstes Horst Rubisch hin und der sagt, nimm das scheiß Mikro weg und halt die Fresse. So hat er mich eingeschrieben. Das hat er gesagt. Und das war die erste Amtshandlung von mir, so im Bus. Und dann wusste ich, wir müssen hier irgendwie 3 Minuten Content raushauen. Ja. Und das war wirklich auch im Nachhinein einer der härtesten Jobs, die ich je gemacht habe. Und da war irgendwo Andi Brehme auch vor Ort. Ich glaube, der war als Hamburger einfach eingeladen. Ich glaube, das war da.
Ja, klar. Also mindestens fußballerisch natürlich auch absoluter Ehrenbürger Hamburgs. Sehr lustig. Ich erinnere mich daran, dass Sascha mir mal eine Geschichte erzählte, dass er als Sänger auch mal bei einem dieser Benefizspiele dabei war. Da war Sascha, weiß ich nicht, ist jetzt wahrscheinlich 20 Jahre her oder so. Sascha selbst ist ja ein sehr guter Fußballer, dribbelt stark und so. Und dann war er bei diesem Benefizspiel und machte so in den ersten 3 Minuten, dribbelte er da so ein bisschen rum und wurde dann aber auch nach 5 Minuten das erste Mal aber so richtig übel umgesenzt. Und der Erste, der so sich über ihn gebeugt hat und offensichtlich auch der ihn umgepflastert hat, war Andi Brehme, der sich über ihn beugte und sagte, hör mal, du wirst auch noch ruhiger. Und dann das so, jetzt weißt du aber Bescheid. Ist toll, oder? Ist das nicht toll?
Toll, ja, super.
Also lobet und ehret ihn, wirklich guter.
Genau, und wirklich die, meine erste WM, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, die ich bewusst richtig, also ich habe natürlich nie, also bewusst habe ich 1982 die erste WM gesehen mit dem legendären Halbzeitspiel, aber das war natürlich 1990 auf der Reeperbahn Deutschland Weltmeister geworden. Ich mit 4 Freunden danach gefeiert, das werde ich nie vergessen. Ganz legendäre Fußballzeit auch für mich gewesen. Nach die, ja, man sich immer nostalgisch zurücksehnt, die Uhren lassen sich aber nicht zurückdrehen.
Dann
man
beschließe
kann nur hoffen,
ich, ja. Ja, du hast recht und ich beschließe diesen kleinen Absatz mit den Worten von Christoph Knär, der da schreibt, Bremes Elfmeter war die Pointe unter eine kurze, heitere Zeit, vielleicht die unbeschwerteste in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Mauer war gefallen, der Kalte Krieg vorbei, Helmut Kohl regierte in voluminöser Verlässlichkeit. Die Zeiten sollten bald wieder anders werden, aber im Sommer 1990 zeigte sich ein kleiner, heller Spalt in der Geschichte, nicht viel breiter als jener Korridor, durch den Andreas Brehme aus Barmbek-Uhlenhorst seinen perfektesten Elfmeter schickte. Ist doch fantastisch, oder?
Sehr schön.
Das gibt's doch gar nicht.
Sag mal, hast du den tanzenden Söder gesehen? Du warst auf Tour, du hast gesagt, du hast wenig mitbekommen. Du hast möglicherweise den tanzenden Söder verpasst.
Du meinst den Abba-Söder?
Den Abba-Söder, richtig.
Ja, das habe ich mir heute Morgen reinziehen müssen. Ich frage mich, ob er mit der Nummer auf Tour geht oder ob das jetzt eine einmalige Geschichte war.
Ja, das weiß man mittlerweile bei Söder nicht mehr genau. Mariam Lau von der Zeit mutmaßt schon, dass er weiß, dass es niemals mehr zu Höherem reichen wird als das, was er jetzt gerade hat. Und also gibt sich selbst endgültig der Lächerlichkeit preis, um so eine Art Pop-Phänomen zu werden. Er ist ja jetzt gerade in Schweden unterwegs, deswegen das Abba-Museum. Momentan ist er irgendwo da ganz oben. Oben in Schweden im Eis, im Schnee, postet er irgendwelche Bilder mit Rollkragenpullover, dann besucht er da irgendwie irgendein Werk und steht da so neben 6 anderen Männern. Also man weiß gar nicht mehr genau, welches popkulturelle Zitat man gerade bemüßigen soll. Entweder nimmt man Armageddon, weil er da neben diesen Männern so steht, oder er ist da irgendwo im Eis und das sieht für mich aus, als sei es so eine Szene aus The Thing mit Kurt Russell, wo man das Gefühl hat, Kurt Russell holt gleich den Flammenwerfer, um einfach auch mal bei Söder drauf zu halten, weil ganz normal kann das ja auch nicht sein, was ihm dagegen steht. Er
verbrennt es, bevor es Eier legen kann, ne?
Bevor es Eier legen kann. Das ist wirklich toll. Es ist wirklich der absolute
Wahnsinn.
Ja,
es ist wirklich, aber Söder hat auch wirklich dann irgendwann jetzt die Schotten geöffnet und lässt alles laufen und es ist ihm auch egal.
Shark, ne? Es ist wirklich
Jumps the Shark. Er hat doch auch diese seine Tochter, das war doch mal irgendwie in den Medien, die in der Nähe von Gangster-Rappern gesichtet wurde.
Gloria Sophie.
Ja, und vielleicht ist es auch nur um die Gunst seiner Tochter so, zu gelangen. Also, dass er da vielleicht versucht, wer ist jetzt cooler? Guck mal, dein Daddy hier, der mit ABBA danced, oder du mit deinen Gangster-Rappern? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Hilferuf, also, um die Familie zusammenzuhalten.
Ich weiß es nicht. Söder ist eigentlich mittlerweile wirklich einfach nur noch so ein wandelnder Dad-Joke, ne? Das ist ja aber irgendwie auch toll. Ich habe schon, weil es ja jetzt wirklich sehr viele Bilder von ihm auch aus dem Ausland gibt, ich habe schon darüber nachgedacht, dass wir Söder zum Bundespräsidenten machen sollten und ihn dann nur noch auf Auslandsreisen schicken, weil als Bundespräsident kann er politisch keinen Schaden anrichten und wir haben natürlich ein unglaubliches Meme-Potenzial. Söder, der halt einfach so wie früher Joko und Klaas, so Duell um die Welt, er wird einfach in andere Länder geschickt, um uns dann reichlich Foto- und Filmmaterial zu liefern, über das wir uns dann gemeinsam auch mit ihm amüsieren können. Ich fände das ist eine absolute Win-Win-Situation.
Ja, dass man ihm dafür die Außenministerrolle oder also Position geben, sondern er kriegt eine neue. Er wird einfach Repräsentant.
Ja, ja.
Aber das würde eigentlich dafür reichen, dass wir neu jemanden haben, der friedlich ist, der aber auf also Augenhöhe versucht, mit den Großen zu reden. Wenn er überhaupt in die Nähe kommt von denen, das ist ja noch die Frage, dann, wenn er da als Schreck verkleidet auftaucht, da hat er auch keiner Bock drauf, aber
das stimmt.
Das habe ich gern gehört.
Also das habe ich wirklich sehr gern gehört und gelesen. Ich entnehme das dem Musikfachblatt Big FM. Olli Schulz sticht mit vom Rand der Zeit. Luciano oder Luciano? Ich glaube wahrscheinlich Luciano. Ne?
Luciano.
Geht ja nicht um Luciano. Sticht ihn aus. Eine Woche nach dem Release konnte Olli Schulz seinen Augen und Ohren nicht trauen. Nach über 20 Jahren im Game schaffte er es erstmals an die Spitze der deutschen Charts und versperrte somit Makko mit Lieb mich oder lass es, Part 1 and 2 und Deutschrapper Luciano mit Seductive den Platz auf dem Thron.
Und Kanye West, der auch.
Und Kanye West auch noch. Siehst du, guck mal. Und das sogar ganz ohne Antisemitismus, dass das heute noch möglich ist. Ist doch große Klasse. Also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Fantastisch.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, hat mich auch wirklich gefreut. Mhm. Ich singe auf der neuen Platte eine Textzeile. Ich habe einen Preis gewonnen, ich habe ihn angenommen und nichts dabei gefühlt. Das ist bei diesem Preis hinfällig, weil das sind ja auch ganz viele Leute beteiligt, die seit langer Zeit mit mir Musik machen. Wie zum Beispiel auch Max Schröder, der Hund Marie, der seit meiner, also mit dem habe ich damals, mit dem habe ich angefangen. Der war auch mal ein paar Jahre abwesend, ist jetzt aber seit 6 Jahren.
Aber das ist noch Küss mich, bevor du platzt, ne? Also ist noch
genau,
zu den
das war die alle. Ja. Genau, und da, wir beide waren einfach mal Nachbarn, und das erzähle ich auch auf der Bühne, die auch nicht so genau wussten, wo ihr Platz im Leben ist und Ende 20 und haben angefangen, diese Songs zu schreiben. Und dann haben wir auch viele Konzerte gehabt, da hast du bei Veranstaltern geschlafen, hast vor 4 Leuten gespielt und irgendwie, das war auch alles, war ein langer Weg. Und dann ist es doch ein schönes Gefühl, auf einmal jetzt wie letzten Sonntag im Tempodrom vor 4000 Leuten zu spielen und zu wissen, Wahnsinn. Die Platte ist auf Platz 1. Da erfüllt sich der lange Weg und es ist doch ein bisschen so echt ein kleines Glücksgefühl gewesen für mich und für die Crew und für die Band und auch für die ganzen Leute, die so lange schon, wie gesagt, dabei sind.
Ist es nicht auch möglicherweise ein bisschen das musikalische Äquivalent zu dem, was wir gerade schon im Cineastischen besprochen haben? Also du hast auf der einen Seite diesen totalen Bombast, diese Art von CGI-Musik, die in diesem Falle jetzt dann eher Autotune ist und dann Teile schon von KI, und auf der anderen Seite, du wärst jetzt quasi The Holdovers, beziehungsweise der Lino Ventura des deutschen Indie-Rock, auf den man sich dann besinnt, wenn man sagt, naja, ich will es schon auch noch ein bisschen echter haben, ich hätte gerne ein bisschen mehr Drehbuch und ein bisschen weniger CGI-Gefrickel und ein bisschen weniger Show-Effekte, sondern ich hätte es schon gerne ein bisschen fassbarer. Ist das ein zulässiger Vergleich?
Ich nehme diesen Vergleich an. Also ich bin damit völlig zufrieden. Ich kann nur sagen, dass ich gerade in dieser doch schwierigen und auch nicht immer greifbaren Zeit keine andere Wahl hatte, außer eine Platte zu machen, die von Herzen kam. Das heißt, Texte zu schreiben, die einen aufrichtigen Kern haben. Weil ich gerade nichts Zynisches und nichts finde. Deswswegen hat es auch so lange gedauert. Ich habe ja wahnsinnig viele Lieder geschrieben. Ich habe auch lustige Lieder, alberne, infantile, alles Mögliche im Repertoire gehabt. Habe mich dann aber komischerweise, was heißt komischerweise, mein Herz hat mir gesagt, nee, alles andere kannst du immer mal wieder machen. Jetzt gerade musst du einen aufrichtigen Kern von dir zeigen, weil du ja auch das jetzt länger nicht gemacht hast. Und so ist diese Platte entstanden. Es war aber nicht so, dass ich der volksnahe Olli sein wollte, der jetzt hier so den bürgernahen Bruce Springsteen
spielt. Das ist ja einfach so passiert.
Das ist so passiert. Und ja, ich habe auch an den Reaktionen der Leute gemerkt, und ich meine, die Platte ist auf Platz 1, mit weitem Abstand kann man auch mal kurz sagen, zu Platz 2. Ich habe auch gemerkt, dass das viele Leute auch so genauso fühlen wie ich. Und vielleicht ist das auch in einem oder zwei Jahren schon wieder anders und ich mache eine zynische Platte oder ich mache eine Balla-Balla-Platte oder sonst was. Jetzt gerade habe ich das so gefühlt und bin ganz froh, diesem Impuls nachgegangen zu sein.
Ja, finde ich gut. Also der SWR überschreibt das Ganze mit anschmiegsam und melancholisch. Olli Schulz vom Rand der Zeit und schreiben unter anderem, und auch wenn Schulz in seinen Liedern immer wieder gekonnt von seiner und anderen verkrachten Existenzen und ihrer unfreiwilligen Komik zu erzählen weiß, werden sich an diesem Punkt die Geister über dieses Album scheiden. Denn manche werden Olli Schulz nicht als wehmütig, sondern vielmehr als wehleidig empfinden und seine Texte als schnörkellose Anfängergedichte. Mit der typischen hamburgischen Schnoddrigkeit kann eben nicht jeder. Und sie schreiben, und das hat mir wirklich gut gefallen, dass du zum klassischen akustischen Bandsound des 2014er Albums Feelings aus der Asche zurückkehrst und auch diese Paul Simon-eske Graceland-Stimmung mit ihrer melancholischen Beliebigkeit ist wieder da. Das finde ich schön.
Ist und auch der Nachfolger. Ja. Dieses Album ist eigentlich einfach, dass dazwischen das Album Scheißleben gut erzählt war eigentlich auch nur ein Mixtape und sollte nur ein Vorbote sein zu dieser Platte. Wäre Corona nicht gekommen, wäre tatsächlich diese Platte vielleicht schon vor 3 Jahren erschienen, weil viele da sind schon älter drauf. Ja. So kam eins zum anderen. Interessant.
Ja, ich finde es interessant, wenn man das Album hört, dann kommt man manchmal, was wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgrund der hanseatischen Nähe sich ergibt, es hat manchmal so ein bisschen so einen ganz leichten Anklang davon, als würde einer der Protagonisten aus einem Heinz-Strunk-Buch plötzlich doch unverhofft ein beständiges Glück finden. Ja. Und das ist doch erstmal gar nicht so schlecht, oder?
Kann ich Ihnen nur unterschreiben. Es ist gar nicht so schlecht, mal zufrieden zu sein mit sich oder glücklich zu sein.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann belassen wir es doch heute einfach dabei, Olli. Und ich entlasse dich in den Abend, den du dir mehr als verdient hast. Du hast ja schließlich ein Privatleben und dir auch ein bisschen Ruhe verdient, bevor es weiter auf Tour geht. Wo bist du als nächstes?
Nächstes geht es jetzt nach Köln 2 Tage tatsächlich. Mhm. Nächste Woche Montag, Dienstag. Und dann geht es weiter, ich glaube, nach Wiesbaden. Dann geht es weiter Richtung Hannover, Bremen. Und zu guter Letzt 2 Tage in Hamburg in der Arena, in der ich noch nie war, in der Edel-Opera. Optics. Warst du da schon mal, Michi?
Nein,
Michi?
War ich noch nicht.
Warum sage ich denn heute immer Michi die ganze Zeit? Das
macht doch,
ich noch nie gehabt.
Alles okay, alles was du möchtest. Ich wurde schon ganz...
Michi, also
ich war diese Woche heute auch schon ein paar Stunden im Internet. Ich wurde schon als ganz andere Dinge bezeichnet. Da ist das heute wirklich...
ich habe auch schon mit meinem, ich muss das sagen, direkt von von dir auch sehr geschätzten Kollegen 2 Podcasts aufgenommen. Also ich bin auch schon...
Heute der Nazi-Keuler, hast du mit dem Nazi-Keuler schon
aufgenommen? Der Nazi-Keuler hat die Keule wieder rausgeholt. Das war so witzig, wie die da wieder alle drauf abgesprungen sind, auf einen kleinen
Wahnsinn,
Satz wieder.
Ne? Wahnsinn.
Wie die wieder alle Schnappatmung kriegen.
Das ganze Volk ist ein einziger Pavlovscher Reflex. Das ist wirklich toll.
Ja.
Wahnsinn, oder?
Und das sind die schlauen Worte zum Ende. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War mir eine große Freude. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, Micky.
Olli, immer schön, dich da zu haben. Lass es dir gut gehen. Danke. Und ja, allen anderen, die es noch nicht getan haben, so viele sind es ja nicht mehr, kauft das Album vom Rand der Zeit.
Genau.
Also, Olli, vielen Dank. Mach's gut.
Danke auch.
Bis denn.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.